Ist die 1 immer ganz vorne? Was Sie schon immer über die Opuszahl 1 wissen wollten.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Und jedem Anfang
der uns beschützt,
wohnt ein Zauber inne.
Und jedem Anfang,
der uns beschützt,
wohnt ein Zauber inne.
Und der uns hilft,
der uns beschützt.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Und der uns hilft,
der uns beschützt.
Und
der uns hilft zu leben.
Neuesten Studien zufolge ist das Gedicht Stufen von Hermann Hesse das aktuelle Lieblingsgedicht der Deutschen. Wegen seiner so überaus zitatfähigen Mystifizierung des Anfangs. Offenbar lieben wir es, Anfänge auszurufen. Es scheint ungemein wichtig, diesen Punkt zu setzen, von dem aus etwas in Gang kommen soll. Das Signal zu geben, jetzt wird's wichtig, ab jetzt gilt's. In der musikalischen Tradition gilt etwas als eben gültig, wenn es eine Nummer bekommt und wenn es wirklich ein Werk ist. Schon im frühen 16. Jahrhundert hatte die schöpferische Beschäftigung mit Musik, wie wir in der Musica Poetica des Nikolaus Listenius nachlesen können, eben dieses Ziel, das vollendete und ausgearbeitete Werk, das Opus Perfectum et Absolutum. Ein Komponist beginnt also, ein Komponist zu sein, wenn er sein Opus 1 geschaffen hat. Mancher Komponist schlug diesen für seine musikalische Biografie historisch wichtigen Pflock des Opus 1 selbst ein. Manchen musste sein Verleger etwas schubsen. So oder so aber ist Strategie im Spiel, wenn ein bestimmtes Stück oder gleich eine Werkgruppe zum Opus oder wie der Lateiner sagt, Opus 1 erhoben wird. Ludwig van Beethoven hatte schon einen Schrank voller Noten geschrieben mit Opuszahlen, als er sich eines Besseren besann und 1795 die Nummerierung änderte. Nicht mehr die Figaro-Variationen sind nunmehr sein Opus 1, sondern drei viel repräsentativere Klaviertrios teilen sich diese symbolische Zahl. Eine Aufwertung, auch für den Widmungsträger und Sponsor Fürst Lichnowsky, der dabei seine Hand im Spiel gehabt haben mag. Franz Schubert hatte gerade an Liedern schon vieles zu Papier gebracht. Doch Opus 1 wurde, kaum zufällig, sein großes und bis heute bekanntestes. Der Erlkönig, den der Verleger Deutsch in seinem Verzeichnis später unspektakulär als Nummer 328 zählte. Überhaupt die späteren Werkezähler. Bei Joseph Haydn kam es zu Verwirrungen, als man die Reihenfolge der Entstehung seiner zahlreichen Streichquartette erforschte. So bestand Opus 1 von Haydn aus 6 Streichquartetten, bis man die Nummer 5 in S-Dur als früheres Stück und ein anderes Quartett als besser zugehörig erkannte. Am Ende erfand man eine seltene Lösung fürs arme S-Dur-Werk. Es wurde zur Nummer 0. Johannes Brahms kümmerte sich da lieber selbst um seine Etikettierung, aber nicht ohne seine engsten Vertrauten mit einzubeziehen. Robert Schumann und Josef Joachim rieten und berieten, mit welchen Klängen Brahms zuerst dem Verlag Breitkopf und Hertel und damit der Musikfeld, so sagt es Joachim, sein »Ich bin« zurufen sollte. Am Ende wurde es die Klaviersonate in C-Dur. Opus 1 – »Ich bin Komponist«. Kollektive Aspekte dieses Ausrufs gibt es auch später in der Musikgeschichte. Die beiden Schönberg-Schüler Alban Berg und Anton Webern schrieben, wie verabredet, im selben Jahr 1908 ihr jeweiliges Opus 1. Und für beide war dies keineswegs die erste Komposition. So they call it Opus 1. Come on, latch on and jump. Hey, 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 it's Opus 1. This ain't no time to slump. Heute ist dieser emphatische Sonderweg der Musikgeschichte, wohl kaum ein Maler oder Schriftsteller brauchte eine solche Bezeichnung, heute ist das Opus 1 für Komponisten und Verleger eher in den Hintergrund gerückt. Während die Kunst den Werkbegriff in Frage stellt, hat er aber unerwartet andere Bereiche erobert. Opus 1 ist heute eine Consulting-Firma in Arizona, eine Schweizer Eventagentur und eine international vernetzte Weinhandlung.